Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail und wir reden über den Teufel im Detail, der auf dem dritten Tabellenplatz steht aktuell. Es ist Montag, der 2. Dezember, gleich 21 Uhr im FCK-Land, im Umfeld, im so schwierigen Umfeld ist alles gar nicht so schwierig im Moment, denn es läuft. Wir haben 6 Spiele in Folge nicht verloren. Ich glaube, 4 davon gewonnen.
Richtig.
Also eigentlich können wir ja uns nur mit Lobhudeleien gegenseitig überschütten, wie toll wir sind, wie toll unsere Mannschaft ist. Mir gegenüber aber sitzt ein Mann, der uns mit Sicherheit Wein ins, wie sagt man denn, ne, Wasser in den Wein kippen wird. Und damit macht er keine Schorle. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Sebastian.
Hallo, David. Vielen Dank für den warmen Empfang mal wieder. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht viel zu meckern. Momentan läuft. Ich habe mich sehr wohl gefühlt am Freitagabend. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war ein fantastisches Fußballspiel, ein sehr schönes Erlebnis. Und ich glaube, heute gibt es nicht viel Salz. Ich habe aber ein wenig was aufgeschrieben, Fragen, offene Fragen sozusagen formuliert. Und dabei geht es nicht nur um Marlon Ritter.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wir dürfen nicht wieder die gleichen Fehler machen, die wir am Anfang unserer Podcast-Karriere gemacht haben. Aha. Nämlich, dass wir gar nicht sagen, wie das Spiel ausgegangen ist.
Das ist richtig.
Wir haben am Freitag nämlich, also vor 3 Tagen, auf Schalke in Gelsenkirchen mit 3:0 gegen die Knappen gewonnen. Und die Woche vorher haben wir Braunschweig auf dem Betzenberg 3:2 in Anführungszeichen weggefiedelt.
Ja.
Naja, also wenn's nach 60 Minuten zu Ende gewesen wäre, das Spiel, hätten wir sie weggefiedelt. So war das dann doch eher dann wieder hinten raus ein bisschen, naja, schwammig. Und damit wären wir auch schon bei der Kritik. Aber wollen wir über deine Themen sprechen erstmal?
Ich glaube, lass uns doch erstmal gucken, wie wir ins Spiel reingegangen sind. Wir sind ja relativ konstant wieder, also ich würde sagen, Braunschweig lassen wir jetzt einfach mal Braunschweig sein. Gucken wir uns mal das Spiel gegen Schalke ein bisschen genauer an. Jetzt nicht als Spielfilm durch, aber vielleicht die ein oder andere Szene und schau mal, was sich damit auch verbinden lässt mit den letzten Spielen. Das wäre so ein bisschen meine Idee. Und es ist ja auch ziemlich konstant gewesen. Also es gab eine Veränderung in der Startelf. Das war dass Tomiak zurückkam, genau, für Touré. Und Tomiak hat ja auch zusammen mit Luka Ziyech im Defensivverbund eigentlich da in der zentralen relativ soliden Job gemacht. Das Zentrum war schön zu, das ganze Spiel. Und hat sich gut wieder eingefügt, nach seiner Gelbsperre war es, gell?
Ja, da hatte 5. Gelbe gesehen.
Ja.
Und deswegen gegen Braunschweig gefehlt, war jetzt wieder da. Ich finde aber auch, Touré hat es letzte Woche nicht schlecht gemacht.
Ja.
Ich finde tatsächlich, das haben wir auch schon jetzt 2-3 Mal besprochen, weil du ihn gerade ansprichst. Ey, was Lukas hier ich für einen Ball spielt, das ist so irre. Ich bin fast so weit, dass ich sage, dass Lukas hier ich der Abwehrchef ist, den wir die ganze Zeit nicht hatten. Oder der Abwehrchef ist, der Boris Tomiak hätte sein sollen, sagen wir so. Wirklich, der geht voran, der hat eine Körpersprache, der hat eine Ausstrahlung, der bringt eine Leistung. Das bringt Tomiak auch. Körpersprache können wir drüber diskutieren, aber ne, wenn Tomiak auf der richtigen Position spielt, bringt er die Leistung auch, aber nicht so wie Ziyech aktuell. Das ist schon echt irre, finde ich.
Ich finde, was bei Ziyech unglaublich gut zu sehen ist, ist, dass er hat jetzt erstmal ein bisschen schon gebraucht, auch um sich ans Niveau offensichtlich zu gewöhnen. Das hat er auch hier und da mal wieder betont, technisches Niveau, Spieltempo, taktisches Niveau, das ist natürlich nochmal was ganz anderes als in der Regionalliga. Aber was man sieht ist, er hat etwas, was du, glaube ich, nicht gut lernen kannst, wenn du es nicht kannst als Abwehrspieler. Und das ist, er hat eine wahnsinnig gute Antizipation für die Situation.
Ja.
Er läuft sehr häufig die richtigen Wege, sei es auf die 6 oder tief. Der spielt fast so ein bisschen ein Libero, so einen modernen Libero, entweder hinter den Vorstoppern sozusagen, Tomiak und Elvedi, oder davor, je nach Situation und auch mit und gegen den Ball in unterschiedlichen Rollen. Er ist ja dann in der zweiten Halbzeit auch auf die 6 nach vorne gerückt, zumindest zeitweilig. Tomiak ist dann auch, also Tomiak und Ziyech sind beides so diese flexiblen zentralen Spieler, die je nach Spielsituation dann auch mal rausrücken. Und ich finde aber, dass Luka Ziyech da einfach nochmal so ein bisschen mehr so ein Defensivinstinkt hat. Der hatte 2-3 richtig gute, abgelaufene Situationen, so tiefe Bälle, die uns früher so oft wehgetan haben, wo Luka Ziyech einfach super mit antizipiert hat, mit den Weg geht, auch das Tempo gehen kann, den Körper hat und dann den Spieler auf die Außen drängt und so. Und auch in der Spieleröffnung mit Ball teilweise wirklich fantastische Aktionen, nicht nur die Vorbereitung vom Tor von Hanslik.
Der hat etwas, was man beim Football Manager oder auch bei FIFA, EAFC, kennst du das neue EAFC
25? Nee, nee.
Das ist derartig schlecht, das kann man keinem erzählen, ehrlich war.
Aber das sagt man doch über jedes EAFC oder über jedes FIFA.
Das ist wirklich absonderlich schlecht.
Okay.
Also das ist schon echt, aber ich reg mich jetzt nicht auf. Lass uns lieber über die schönen Dinge sprechen.
Ja.
Nämlich über die Leistung von Luka Ziyech. Der hat etwas, was man in diesen Spielen Flair nennen würde.
Oh ja, stimmt, ja. Mhm.
Absolut. Und es ist auch egal, wo er spielt. Das ist das Geile. Und ich behaupte auch wirklich, und jetzt kommen wir echt schon stark in die Lobhudelei, aber auch ein Elvedi ist nochmal bedeutend stärker, seit er neben Luka Ziyech steht.
Ja.
Und jetzt musst du dir vorstellen, dass jetzt bald dann auch Yannis Heuer zurückkommt.
Ja.
Der eigentlich so bislang unser bester Innenverteidiger war.
Mhm.
Und man fragt sich schon, wo soll der hin?
Mhm. Ja, gute Frage. Ich finde, Elvedi war eigentlich immer solide, aber ich glaube...
Ja, hat auch diese Woche seinen Vertrag verlängert.
Mhm.
Gab es in den letzten Jahren auch selten, dass wichtige Spieler beim FCK verlängert haben. Insofern, ich habe mich da sehr drüber gefreut. Jetzt du, Entschuldigung.
Alles gut, alles gut. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, Ziyech kompensiert durch das, was er kann, ein paar Schwachstellen, die Elvedi hat. Vor allem, was den Spielaufbau betrifft. Ich glaube, als Aufbauspieler ist Elvedi einfach teilweise, wenn jetzt Luka Ziyech und Boris Tomiak oder Boris Tomiak nicht mit ihm zusammen den Aufbau gestalten können, hier und da einfach, er ist nicht der optimale Aufbauspieler. Er gibt sich viel Mühe, aber habe ich nicht das Gefühl, dass das seine Stärke ist. Und so gibt es ein paar personelle Wechsel oder jetzt Entscheidungen der letzten Wochen, die dafür gesorgt haben, dass meiner Meinung nach auf der einen Seite ein bisschen Stabilität entsteht, damit auf der anderen Seite etwas mehr Kreativität, ein bisschen mehr Flair ins Spiel reinkommen kann. Also auch Aremu, der jetzt seit 6 Spielen die Doppel-6 mit Karlović bindet. Ich finde, Karlović kommt jetzt in den letzten beiden Spielen, hat man auch wirklich gesehen, er kommt wieder so ein bisschen besser rein. Es spielt immer noch nicht fehlerfrei. Also es gibt immer noch Dinge, die man definitiv kritisieren kann. Aber er kann jetzt einen viel offensiveren Part ausfüllen, weil er weiß, dass Aremu hintendran einfach konsequent die 6 hält. Und ich glaube, er ist auch jemand, der davon profitiert, dass der Nebenmann sozusagen aufblüht. Und dadurch kommen alle Spieler ein bisschen mehr an ihr Leistungslimit ran, finde ich aktuell. Ich glaube, wir spielen jetzt, also gegen Schalke sind wir, glaube ich, wir hatten es mal vor 2 Folgen, dass wir das Gefühl hatten, oder dass ich das Gefühl habe, dass da noch 20-30% mehr pro Spieler geht an Leistung. Ich glaube, jetzt nähern wir uns den 90% bei den allermeisten. Aber da können wir auch nachher nochmal drüber sprechen.
Wusstest du eigentlich, ich habe ja neulich uns mal selbst so ein bisschen rumgegoogelt, im Transfermarkt.de-Forum wirst du als unser Chefanalyst bezeichnet.
Oh, okay.
An den Nutzer, der das geschrieben hat, ich habe leider seinen Nickname vergessen, er soll sich gerne mal bei uns melden, dann kriegt er eine unterschriebene Autogrammkarte von Seppi. Die lassen wir extra drucken, nur für dich.
Aber ein guter Punkt, bevor wir jetzt weiter in die Analyse gehen, vielleicht lass uns nochmal, ich will nochmal ganz kurz was betonen. Ne? Also, es ist schon so, dass ich und ich glaube auch du, wir interessieren uns schon für Taktik und wir schauen uns Spiele vielleicht ein bisschen anders an. Und wir reden auch immer recht schlau daher, aber wir haben das immer wieder gesagt. Also das ist, wir sind Amateure und man kann uns auch jederzeit mit Fakten, Daten und Eindrücken entgegentreten. Es tut nur niemand. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass das, was ich sage, einfach grundsätzlich richtig ist, solange sich niemand wehrt.
Auch gerne mit Beleidigungen, wenn sie humorvoll gemeint sind.
Nein, wir versuchen ja alles, was wir sagen, auch auf einer gewissen Grundlage zu sagen und nicht einfach nur ins Blaue hinein irgendwelche Thesen aufzustellen. Aber ja, das ist unser eigener Anspruch und den dürft ihr auch testen, gerne.
Apropos Grundlage.
Ja.
Grundlage des Erfolgs am vergangenen Freitag war für mich tatsächlich, dass wir zum ersten Mal in dieser Saison wirklich von der ersten Minute bis zur letzten Minute eine Struktur hatten, einen Plan durchgespielt haben. Das war für mich, und das habe ich dir in der Halbzeit schon auch geschickt, du erinnerst dich, da warst du nicht so ganz auf meiner Seite. Für mich war das vom Anfang an das beste Saisonspiel, was wir dieses Jahr gemacht haben. Weil wir sehr klar waren in unseren Aktionen, weil wir genau wussten, was wir machen wollen. Wir wollten die Zentrale extrem dicht machen, extrem zumachen. Wenn überhaupt Schalke kommen lassen über die Außen, das haben sie auch hier und da mal versucht. Sie sind aber auch in der ersten Halbzeit, wo das Spiel noch halbwegs ausgeglichen war, wurden die uns nicht gefährlich, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich glaube, Karaman stand am Ende des Spiels 7-mal, 8-mal im Abseits. Keine Ahnung, alles. Ich meine, Schalke war wirklich ein aktiver Gegner, ein guter Gegner. Besser, als ich sie erwartet hätte in der ersten Halbzeit. Ich rede jetzt nur von der ersten Halbzeit. Aber letztlich so, das Einzige, was ihnen eingefallen ist, war irgendwie Ball auf Younes. Und Younes macht's Marlon Ritter-Style-mäßig, dreht sich und schlägt das Ding über die Köpfe unserer Innenverteidiger.
Ja.
Und das hat entweder nicht geklappt, weil die halt einfach schnell genug waren, oder Karaman einfach im Abseits stand.
Ja.
So, am Ende, letztlich ist Schalke nicht mehr eingefallen als das. Und es war, aus meiner Sicht, wenn man sich Schalke die letzten Wochen angeguckt hat und auch was man so in der ersten Halbzeit gesehen hat, es war klar, dass sie irgendwann einbrechen würden. Und das ist passiert. Und das ist passiert, weil wir unseren Stiefel runtergespielt haben, weil wir klar waren, weil wir strukturiert waren, weil wir genau das gemacht haben, von Anfang bis zum Ende, was wir machen wollten. Und auch wenn es mal nicht geklappt hat, haben wir trotzdem, sind wir ruhig geblieben und haben weitergemacht.
Vor allem waren wir in der Lage, und das ist die neue Stärke, glaube ich, die sich auch unter Markus Anfang jetzt immer weiterentwickelt. Wir waren in der Lage dazu, je nach Spielsituation und Personal auch unser Spiel so umzustellen, dass wir trotzdem noch unsere Stärken auf den Platz bekommen haben. Also als ich Ache verletzte, in der 60. Minute, ich glaube, war noch eine halbe Stunde zu gehen.
Nein. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ache hat sich noch vor der Halbzeit verletzt.
Ist das so?
Ja, Ache ging in der 45. raus, in der 42. hat er sich verletzt. Und da hat man dann kurz, das wollte ich gerade noch sagen, da hat man kurz einen Bruch gesehen. Da war ich dann auch froh, dass Halbzeit ist.
Ja.
Weil da hat man schon gemerkt, das beschäftigt das Team. Da hat es dann plötzlich dann irgendwie nicht mehr ganz so gut funktioniert alles. Abgesehen davon, dass Julian Kral auch echt nicht sein bestes Spiel hatte und auch nicht seine besten Wochen im Moment. Aber auch so, ist es kurz gebröckelt. Und dann war zum Glück Halbzeit, weil wenn das in der 60. gewesen wäre, gut, da waren wir schon 2-0 vorne. Nehmen wir an, es wäre in der 50. gewesen, vor unserem 2-0 durch Hanslik in der 52. Dann weiß ich nicht, was da passiert wäre.
Ja,
das hat man schon gemerkt, das hat die Jungs beschäftigt, das hatten sie im Kopf.
Du hast recht, aber trotzdem hat sich gezeigt, dass wir flexibel genug sind, auf diesen Ausfall zu reagieren. Also ja, du hast recht, es gab da einen kleinen Bruch. Meiner Meinung nach gab es schon vorher einen Bruch. Ich habe auch die erste Halbzeit in unserem kleinen kurzen Halbzeit-Chat nicht ganz so gut gesehen wie du. Ich fand, dass wir ab dem Tor einfach wirklich so, also ab unserem Tor in der 12. Minute, ja, dann gab es noch diese eine Chance von Kleinhansel. Das war ganz gut. Da hat Jokota mal in einer Situation ganz gut den Ball behauptet und dann zurückgelegt. Aber wir haben in dieser Phase bis zur 33. Minute, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil es mir extrem aufgefallen ist, hat Schalke unfassbar viele 50-50-Aktionen im Mittelfeld gewonnen. Die waren gut im Pressing, die waren auch gut im Gegenpressing. Da hat unser Spielansatz gar nicht so gegriffen, weil in der ersten Halbzeit war es schon stark auf den langen Ball auf Acher ausgelegt, unser Spiel. Das war schon sehr häufig das Mittel der Wahl. Das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Er hat ihn nicht wirklich festmachen können. Wir haben sonst nicht wirklich viele Optionen gefunden oder finden wollen, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, wir haben uns stark darauf konzentriert, gegen den Ball das Zentrum zuzumachen und haben Schalke eigentlich über die Außenbahn relativ viel oder auf den Außen relativ viel Platz offeriert, den sie aber kaum genutzt haben. Also Mörkin links, glaube ich, und Bulut rechts, sind selten mal nach vorne. Aber wenn, dann wurde es häufig dann auch dynamisch, sage ich mal. Da hatte ich schon das Gefühl, da war so eine Phase, da war mir ein klein wenig zu wenig Biss in den Duellen. Da waren wir ein bisschen teilweise auch hinter dem Ball. Da kam Schalke 3-4 Mal einfach wirklich eine halbe Sekunde vor uns in die Aktion. Wir sind immer so ein bisschen hinterhergelaufen. Ist mir tatsächlich aufgefallen, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann in der 33. Minute gab es so eine Phase, gab es eine Situation, wo Schalke aufgebaut hatten, wo man gesehen hat, jetzt nehmen sie das Tempo raus. Das war in der 33. Dann haben sie, plötzlich stand dann, Kalasch hat dann mal den Fuß auf den Ball gestellt, hatte wirklich hinten mal im Aufbau mal 2-3 Meter zurückgezogen. Da hast du gemerkt, ja, da haben sie wieder ein bisschen Tempo rausgenommen und
ja. Weil wir ihnen den Zahn gezogen haben. Die Frage ist ja, was erwartest du denn? Ich meine, wir spielen auswärts bei einer Mannschaft, die Frage ist doch, was ist die Erwartung? Jetzt mal ehrlich, du lachst, aber wir spielen auswärts bei einer Mannschaft, die nicht so schlecht ist, wie sie, glaube ich, gerade dasteht, die auch so ein bisschen Rückenwind hat. Wir gehen in der 12. Minute 1-0 in Führung.
Ja.
Und also dann jetzt da irgendwie den Baum abbrennen und Hurra-Fußball zu spielen, das würde ich gar nicht erwarten. So, ich würde dann schon so ein strategisches Spiel sich sicher hinstellen. Dann soll der Bulut halt kommen. Am Ende kam nichts Gefährliches bei rum. Ist mal ganz ehrlich.
Ja, also du hast vollkommen recht. Also ist zumindest nichts, was auf einem Chancenzettel steht. Aber es gab einfach meiner Meinung nach in dieser Phase im Mittelfeld eine für mich nicht ganz nachvollziehbare, Misstiming in den defensiven Zweikämpfen. Ich habe auch keine wirkliche Veränderung im Schalker Spiel gesehen, irgendwie in der Taktik, in der Formation oder sonst irgendwas. Sie haben eigentlich weiter ihren Stiefel gespielt, aber wir sind dann wirklich in dieser Phase so 20 Minuten lang nicht mehr so gut in die Duelle in der Mitte gekommen. Und da habe ich mich einfach gefragt, ja, woran das lag. Das ist Kritik auf hohem Niveau, das weiß ich schon. Ich will ja auch nichts zerreißen. Aber ich finde, das darf man auch mal rausstellen. Also die erste Halbzeit war nicht komplett, also es war gut, war eine gute Halbzeit, eine sehr gute Auswärtshalbzeit, muss man sagen. Aber sie hatte auch ihre Phasen, wo es hätte in die andere Richtung kippen können, wenn Schalke ein wenig mehr Spielglück hätte oder eine bessere Form. Ja.
Oder einen besseren Plan gegen uns, den hatten sie nämlich nicht.
Den hatten sie auch nicht.
Und wir kamen dann ich habe mir aufgeschrieben, nach 39 Minuten kamen wir dann wieder richtig, richtig gut ins Spiel, weil dann Jokota aufgedreht hat.
Ja.
Jokota wirkte auf mich vorher ein bisschen müde, nicht ganz so spritzig wie sonst, ging ganz wenig auch in die Duelle, wurde aber auch gedoppelt und teilweise gedrippelt von den Schalkern. Und ab der 39. als Schalke dann wirklich gemerkt hat, das ist ja auch eine Psychosache, Mann. Am Ende sind das ja Fußballprofis, die sind ja nicht müde nach einer halben Stunde. Das ist ja auch eine psychologische Sache, glaube ich. Wenn du merkst, scheiße, Alter, die kaufen uns hier den Schneid ab, egal was wir tun, dann und gerade noch dann so eine Phase hast, ich meine, wir FCK-Fans wissen ja, wovon wir reden. Wir haben ja solche Situationen auch oft genug durchgemacht. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren, weil wir gerade die Aufnahme neu starten mussten, weil Seppi hier Scheiße gebaut hat.
Es tut mir leid, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Aber ich meine, jetzt können wir da sehr souverän drüber moderieren, würde ich sagen. Also der psychische Druck, an dem wir in der Vergangenheit ja so häufig auch zerbrochen sind. Na klar ist es anstrengend, na klar ist es furchtbar frustrierend, wenn du irgendwie versuchst, als Mannschaft gegen eine super zentrierte Defensive irgendwie eine Lücke zu finden und ja, dir fehlt das Glück, dir fehlt die Form, dir fehlt das Erfolgserlebnis. Ich meine, das kennen wir, wie du gesagt hast, nur viel zu gut. Die Frage ist halt, wie kommt man da wieder raus? Aber glücklicherweise müssen wir uns diese Frage gar nicht stellen, denn wir sind ja FCK-Fans und nicht FC Schalke 04. Das, was der FC Schalke 04 gespielt hat, hat mich erschreckend an Spiele erinnert, die wir unter Friedhelm Funkel hatten, teilweise auch unter Gramozis, unter Schuster, wo wir wirklich einfach keine Lösungen gefunden haben, aber auch wirklich gar nichts. Und unser einziger Versuch, unsere einzige Idee war dann irgendwie der lange Ball und dann mit ganz viel Glück. Aber das ist, das hat nicht funktioniert. Und das ist einfach super zu sehen, dass wir mittlerweile einfach einen ganz anderen Spielansatz haben. Redet ja auch jeder drüber, dass wir aber vor allem diese Flexibilität haben, einfach auch auf den Gegner zu reagieren und auf die Spielsituation, in der wir uns befinden. Ich finde, unsere Spieler sind etwas mündiger geworden in der Vergangenheit. Man hat das Gefühl, sie treffen hier und da auch eigenständige Entscheidungen, die oft gut sind und die wahrscheinlich auch einstudiert sind, die besprochen worden sind. Ich finde, man sieht, dass diese Mannschaft wächst. Jedes Spiel besser wird, zusammen wächst. Und Aremu zum Beispiel ist als Sinnbild zu sehen. Irgendwie, keine Ahnung, überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Keiner wusste eigentlich genau, was ist sein Leistungsniveau. Niemand wusste auch so genau, warum kriegt er keine Chance. Dann kam er notgedrungen rein. Und jetzt, muss man sagen, spielt er den solidesten Sechser, den ich seit langem auf dem Betze gesehen habe.
Seit Markus Karl?
Seit Markus Karl vielleicht, ja. Vielleicht. Und hält Karloc den Rücken frei, gewinnt in der Zentrale sehr viele wichtige Duelle, ist körperlich unglaublich gut dabei. Ich fand auch, er hat zu Unrecht eine gelbe Karte bekommen im Spiel gegen Schalke. Ich fand das Foul tatsächlich nicht gelbwürdig. Egal, er wurde dann ja zur Halbzeit runtergenommen.
Er kriegt zu viele gelbe Karten.
Ja, er hat halt auch eine aggressive Spielweise. Ja, und das aber auch gut.
Nein. Nicht, wenn du regelmäßig vor der 20. Minute verwarnt wirst als Sechser. Das ist. Ich habe mich auch gewundert. Für mich war er auch in der ersten Hälfte zusammen mit Ziyech der beste Mann.
Ja.
Ich habe mich gewundert, warum, dass er runtergeht. Ich glaube, es liegt tatsächlich einfach daran, dass er zu früh die gelbe Karte bekommen hat. Und das, glaube ich, am Anfang dann auch von der Sechserposition mehr Impulse nach vorne haben wollte und deswegen dann Ziyech nach vorne gezogen hat. Mhm. Das wäre so meine Erklärung dafür, warum Aremu runtergeht, weil Aremu, ich gebe dir recht, ich hasse dieses Holding Six Mist, den Tuchel da in die Welt gesetzt
hat. Ja.
Aber ich glaube, das ist er. Mhm. Nicht auf dem Niveau des FC Bayern, aber für unser Niveau ist das, glaube ich, echt ein klarer Sechser, der dann auch mal auch nach vorne gegangen ist. In der 28. habe ich mir da aufgeschrieben, wo er einen Ball erobert und direkt nach vorne trägt, den Schnittstellenpass nach links spielen will. Ich glaube, zu Hanslik. Der war aber zu schwach. Also der stand auch vorgestern, Donnerstag in der Rheinpfalz, dieser Pass. Deswegen wurde er abgefangen. Und du hast schon recht mit dem, was du gerade gesagt hast, bevor wir die Aufnahme unterbrechen mussten, wenn ich mich richtig erinnere. dass das spielerisch nicht so mörderisch viel mehr ging und deswegen, glaube ich, ist auch Ziyech dann nach vorne gerutscht. Mhm.
Ja, ich fand aber trotzdem auch, also ich fand, Aremu hat jetzt die letzten zwei Spiele hier und da mal einen Pass aus dem Fußgelenk rausgezogen, nach vorne flach auf Hanslik oder auch mal auf Jokota. Da merkt man auch, da steigt halt auch das Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein. Ja. Jetzt bildet er seit 6 Spielen die Doppel-6 mit Philipp Karloc im nächsten, oder die Doppel-6, Philipp Karloc spielt eher eine 8 eigentlich, vor allem mit dem Ball fast eine 10 oder ein Schnittstellenspieler vor der letzten Kette. Nächstes Spiel ist die Doppel-6, ich nenne es jetzt einfach mal Doppel-6, zwangsläufig nicht mehr unsere Doppel-6. Denn Philipp Karloc hat die 5. Gelbe gesehen. Das heißt, da muss jemand Neues her. Dann wird sich auch zeigen, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, wer das sein könnte und was dann zu erwarten sein könnte. Aber es ist gut, dass Aremu auf dem Platz steht. Ich finde, der ist so ein Stabilisierungsspieler, wenn er so spielt, wie er in den letzten Spielen gespielt hat. Der ist ein klarer Rollenspieler, der hält die 6. Der ist ein defensiver, zentraler, defensiver Mittelfeldspieler. Und ich glaube, der sorgt dafür, dass die anderen Herren auf dem Platz ein besseres Gefühl haben, wenn sie nach vorne gehen. Dass da noch jemand ist, der absichert. Und wenn dann hinten dran noch Ziyech, Tomiak und Elvedi die letzte Reihe bilden, glaube ich, spielt es sich vorne etwas freier auf. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn man vorne mal einen Ball verliert. Dann ist er nämlich weit weg vom eigenen Tor. Und man hat noch jede Menge gute defensive Spieler hinter einem, die auch alle ordentlich bis sehr gut im Gegenpressing sind. Also die den Ball dann auch schnell wieder zurückerobern können. Das bauen wir gerade auf, dieses Spiel.
Dass wir sowas wie unsere Mannschaft sagen.
Ja, das ist fantastisch. Also nach der letzten Saison. Ja.
Irre.
Es macht gerade echt Spaß, ja. Das stimmt.
Dass sowas wie Gegenpressing überhaupt passiert bei uns, ist schon echt.
Ja, und dass es dann auch funktioniert.
Eine enorme Entwicklung.
Ja, absolut. Und da finde ich, hat Aremu einen ganz entscheidenden Anteil dran, dass das in der Zentrale so gut funktioniert. Der macht das wirklich, wirklich stark. Ich frage mich, wo der vorher war, wo der unterwegs war, der Mann.
Gehen wir rein in die zweite Hälfte.
Ja.
Ganz kurz, wir machen noch das 2:0 in der 52. Minute, wir machen das 3:0 in der 61. Minute. Einmal Hanslik, über den wir unbedingt sprechen müssen, der auch eine Wahnsinnsform hat im Moment. Dann Jokota, über den wir schon gesprochen haben, macht das 3-0. Und dann gibt es in 71. Minute einen Handelfmeter, der am Ende dann doch abseits war. Darüber würde ich auch gerne sprechen. Wie hast du diese Szene gesehen? Ich beschreibe sie vielleicht mal ganz kurz. Es ist eine Ecke. Wir kriegen den Ball nicht weg. Ich glaube, Hanslik ist es, der ihn ganz komisch nach vorne, so nur ein paar Meter nach vorne chippt. Es war Hanslik, oder?
Kann gut sein, ja.
Er hat in diesem Moment jedenfalls Körperkontakt mit Karaman, während er den Ball nach vorne chippt. Die Kugel fällt ich weiß es nicht mehr, irgendwie im Schalker auf den Fuß. Der schießt Richtung Tor.
Doncor
schießt, ehemaliger Waldhöfer. Doncor schießt, Touré kriegt den Ball an die Hand. Es gibt Elfmeter, weil die Kugel voraussichtlich aufs Tor gegangen wäre. Dachte man. Am Ende stand Karaman aber mit einer Ferse im Abseits. Und dann war die große Frage bei Sky, die mir völlig schleierhaft ist: Ist Karaman aktiv oder passiv? Und ich sage, der Mann hat Körperkontakt mit Hanslik, als der klären will. Der kann nicht passiv sein. Ich verstehe gar nicht, was die Frage ist.
Ja, ich verstehe, ehrlich gesagt, also Abseits ist ja eine 1-0-Entscheidung. Die ist ja entweder du bist Abseits oder du bist nicht Abseits. Die Frage, ob es aktives oder passives Abseits ist, die kann man diskutieren. Ich frage mich aber, dass wenn es, also ich frage mich immer, wieso dann, wenn der VAR eingreift in so einer Situation, warum er dann nicht einfach die Entscheidung trifft und sagt, nein, wir sehen das als Abseits, weil es war aktives Eingreifen. Warum schickt er dann nochmal den Schiri raus? Weil, wie gesagt, Abseits ist ja, nein. Und ist das eine Ermessensentscheidung, ob jemand in eine Spielsituation eingreift, ja oder nein?
Ja.
Weiß ich nicht. Also blicke ich nicht. In dem Fall ist auch egal. In dem Fall ist ja nichts passiert. Ich fand, es gab ein paar andere Situationen, wo ich, das war gegen Braunschweig, der Elfmeter, der gegen uns gepfiffen wurde. Das Duell von Frank Ronstadt, wo ich für mich einfach sage, also wenn das ein Elfmeter ist, dann musst du in Zukunft fast alles pfeifen. Dann hast du 9, 10 Elfmeter pro Spiel, bei jeder Ecke einen. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Und dann die andere Situation, wo Hanslik weggecheckt wird außerhalb des Spielfeldes, aber in der 16er-Grenze sozusagen, was er dann auch Elfmeter zur Folge gehabt hätte. Was für mich ein ganz klarer Schulter-Bodycheck gegen das Gesicht war, wo ich sage, also das ist doch eine ganz klare VAR-Situation. Das ist eine rote Karte für mich. Es ist total unsportlich, es geht nur auf den Mann, nur ins Gesicht und es ist ein Elfmeter. Und völlig unstrittig. Also da auch jetzt gar nicht mit der Lauternbrille. Beide Situationen verstehe ich nicht. Ich kann verstehen, dass man versuchen möchte, den Schiedsrichter sozusagen möglichst wenig zu überstimmen und übervorteilen. Und man kann es so sehen oder man kann es so sehen. Bei dieser Abseitssituation, auch wenn es lächerlich knapp war, muss man halt einfach sagen, es war Abseits und dementsprechend war es dann halt auch kein Elfmeter.
Also ob jetzt beim Spiel, im Spiel gegen Braunschweig, ob das unbedingt rot jetzt gewesen wäre gegen Hanslik, weiß ich nicht. Elfmeter, finde ich, kann man da schon diskutieren.
Wir hatten doch auch mal
da gebe ich dir recht.
Wir hatten doch auch mal so ein Bodycheck gegen, oder so ein Schultercheck gegen das Gesicht. Wer war das? War das Karlocz in einem der letzten Spiele? Ich glaube, letzte Saison.
Das war Puchacz.
Oder Puchacz, ja, der auch nur in den Mann reinging.
Gegen Hertha, kann das sein?
Ja. Ich glaube, da habe ich auch gesagt, das ist für mich eine rote Karte. Für mich sind das rote Karten. Also du kannst einen Spieler checken, du kannst auch deinen Körper einsetzen, aber wenn du mit Wucht, mit der Schulter gegen den Kopf gehst, finde ich, kannst ihm auch gleich eine reinbrezeln. Das ist für mich so einfach nur...
So wie Julian Kral das bis vor kurzem noch regelmäßig gemacht hat.
Ja, aber ja. Julian Kral müssen wir auch nochmal thematisieren, glaube ich.
Genau, haben wir vorhin schon gesagt. Ja, also sind wir uns beide einig, dass da überhaupt drüber diskutiert wird, dass Karaman passiv im Abseits steht.
Ja.
Ist schon alleine wegen der Position und wegen des Körperkontakts, ich sag's nochmal, wegen des Körperkontakts zum klärenden Spieler, ich glaube, es war Hanslik, kann das nicht passives Abseits sein. Wenn der dich berührt, während du den Ball spielst, dann ist das nicht passiv. Das
von daher also alles richtig entschieden, kein Elfmeter.
Aus unserer bescheidenen Sicht jedenfalls. Ja.
Nee, insgesamt würde ich sagen. Also objektiv beschrieben, kein Elfmeter.
Ja, wir haben nur eine ganz kleine Hybris hier in unserem Podcast.
Naja, war ja auch keiner. Ne? Also haben wir ja recht. Was ich aber gerne noch mal sagen wollte, du hast vorhin ja schon Lukas Sirch hervorgehoben und gelobt. Ich finde, wenn wir uns, oft sind es so die kleinen Aktionen, wo ich immer denke, das zeichnet einen guten Fußballer aus. Das muss manchmal gar nicht so irgendwie groß daherkommen. Es sind oft so kleine Sachen. Und beim 2-0, wo Sirch den Ball auf Hanslik spielt, vor dem Ball, also bevor er den Ball spielt, täuscht er einmal ganz kurz an, das sieht man in der Wiederholung gar nicht, und verzögert dann ganz, ganz kurz, so um ein Bruchteil einer Sekunde den Pass, was dazu führt, dass das Bein, also dass der Abwehrspieler, der den Ball blockieren könnte, schon so ein bisschen in die Abwehrbewegung reinkommt, aber dann der Pass verzögert kommt. Das sind so Kleinigkeiten. Und da sieht man halt auch einfach, wie, also ich finde, Lukas Sirch kannst du einfach beim Lernen zugucken auf diesem Niveau, sich hier einfach weiterzuentwickeln, zu verbessern und schon so kleine Sachen zu machen. Nicht nur zu denken, wo muss der Ball hin, sondern auch, wie muss ich den spielen, damit er da hinkommt auf diesem Niveau. Da muss jede Aktion mit den Fähigkeiten eines Lukas Sirch muss leistungsmäßig voll durchgezogen werden. Und ich finde, das macht er einfach super. Das sind so kleine Dinge und die freuen mich. Das wollte ich eigentlich einfach nur mal betonen. Ja, ich habe das gerade im Advent jetzt. Auch die Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge.
Deswegen wird er nächste Woche auch auf der 6 beginnen neben Aremu.
Ah ja?
Prophezeie ich jetzt hier. Lass uns auch über das 3-0 sprechen. Mhm. Das ist wahrscheinlich das schönste Tor der letzten 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Setz irgendwas ein, Jahre. Mhm. Ich kann mich an kein schöneres Tor erinnern. Mannschaftlich.
Das war eine tolle Kombination. Zentral, super.
Also Yokota trifft und leitet das ganze Ding auch eigentlich ein, kriegt den Ball im Mittelfeld.
Über Karlocz, über Hanslik.
Ja. Dribbelt ein paar Meter durch das Mittelfeld, spielt zu Karlocz in der Spitze, der lässt klatschen auf Hanslik, der spielt direkt zu Yokota, der geht nochmal an zwei Gegenspielern vorbei und schiebt das Ding dann eigentlich, naja, relativ unplatziert eigentlich rein, aber fest genug, dass der Schalker Torwart da auch kein Land mehr sehen kann.
Ja, und vor allem hoch gechippt einfach und in die Bewegung des Torwarts rein. Das war schon absolut geil. Also das war, die ganze Kombination war super. Man muss aber auch sagen, in der Situation ist natürlich auch kein Druck auf keinem der Spieler. Auch davor, beim Tor von Hanslik. Also was Kalasch da macht, ich weiß gar nicht, das soll die zentrale Säule sein in der Defensive von Schalke 04. Der hat sich so passiv verhalten in diesen gefährlichen Räumen. Wenn der Ball dort ist, und wir haben die jetzt nicht wahnsinnig überladen. Und wir haben da wirklich auch nicht versucht, jetzt irgendwie in den Druck reinzuspielen, wie man ja so schön sagt. Sondern die waren einfach frei. Die waren einfach zwischen den Ketten, war so viel Platz. Und das ist irre.
Das sind genau diese Situationen, die uns, lieber Sebastian, letzte Saison so derartig auf die Palme gebracht haben. Aber mich zumindest auf die Palme gebracht haben. Nämlich dieser offene Sechserraum. Wir haben das, wenn ihr euch mal die alten Folgen anhört, macht ja keiner, außer du und ich wahrscheinlich, haben wir ganz, ganz oft haben wir das besprochen, dass wir diesen Sechserraum einfach immer offen haben, dass unsere, dass die Gegenspieler da immer einfach durchmarschieren können, dass sie da ohne Druck den Ball einfach annehmen können. Und genau das ist da bei Schalke jetzt gestern zweimal passiert, am Freitag zweimal passiert, was uns letzte Saison sehr, sehr häufig auch passiert ist.
Ja, und dass das nicht passiert, liegt ja an, ich sag mal, der Vorstellung von Markus Anfang, die Zentrale muss zu sein. Ja, wir stehen nicht ganz so tief, dafür stehen wir etwas kompakter. Das heißt, die Linien sind nicht so weit auseinander. Und wenn du halt jetzt in dem Spiel Tomiak, Sirch, Aremu, Elvedi auf diesen Positionen hast, die halt einfach da eine Dynamik auch mitbringen, die Wege mitgehen, die da gar nicht viel Platz lassen, die in der letzten Linie auch dann sehr mannorientiert verteidigen, dann hast du halt einfach da einen Block, den kriegst du halt nicht so einfach auseinandergespielt. Gut, bei uns läuft's auch gerade, uns läuft's echt rein. Von daher ist die Form natürlich auch gut, aber das, was Schalke angeboten hat, war erschreckend schwach in der kompletten Zentrale defensiv. Schallenberg, Kalasch, Kaminski. Ja. Also da haben sich alle drauf gefreut, dass Kaminski wieder da ist und Kalasch stabil, aber das war, die Zentrale war uns meilenweit unterlegen.
Letzte Woche ja auch schon. Also was der Big Chuck Chick da gegen uns kickt, das kannst du ja auch keinem erzählen, du.
Also. Ja. Also da haben wir wirklich echt, da haben wir viel Stabilität, aber auch viel Dynamik drin in unserer defensiven Zentrale. Das muss man wirklich sagen. Das tut unserem Spiel wahnsinnig gut. Und es ist nicht, du hast vorhin gesagt, 6 Spiele. Jetzt die letzten 6 Spiele sind wirklich fantastisch von dem, was wir.
Ligaspiele,
von dem, was wir gesehen haben, was wir auch geleistet haben. Wir können, ich habe auch noch mal ein paar Zahlen hier aufbereitet. Aber wir haben auch 3-mal einfach zu 0 gespielt. Muss man auch sagen.
Warte, ganz kurz, bevor wir mit deinem Zahlenblock beginnen, müssen wir noch Daniel Hanslik loben.
Das kommt alles.
Der wahrscheinlich wichtigste Spieler, den wir gerade auf dem Platz haben. Ist ja irre. Dieses Tor letzte Woche gegen Braunschweig, auch das ist sowas, das war so ein grandios geiles Tor. Ja. Das fällt nicht so auf. Das ist so ein bisschen wie dieses Clement-Tor, was ich vor ein paar Wochen so hart abgefeiert habe.
Ja.
Das war genauso. Hanslik tankt sich da oder läuft da über rechts durch, wird nicht groß gestört, kommt dann aber in den Strafraum, ich glaube gegen 3. Und schiebt das Ding einfach locker mit dem schwachen linken Fuß ins lange Eck. Unhaltbar für einen Torwart. Also das ist schon echt abgefahren, überlegt und abgeklärt.
Ja. Hanslik ist Sinnbild für unsere Formphase gerade. Der ist wirklich einfach ganz, ganz vorne mit dabei. Der hat jetzt, glaube ich, auch unser bester Scorer aktuell, ne? 5 Tore, 6 Vorlagen, 11 Scorerpunkte. Ich glaube, damit ist er einen Punkt vor Ragnar Ache, wenn ich mich nicht irre. Müsste ich gleich nochmal gucken.
Ach, hat letzte Woche seine allererste Torvorlage für den FCK gegeben, gell?
Ja, der hat 10, genau. Ja, 9 Tore, 1 Assist. Hat
Ache. Hat noch nie eine Torvorlage gegeben.
Ja, das ist der Zielspieler.
Das war die erste.
Nein, Daniel Hanslik ist fantastisch. Seine Form ist super. Ich finde, er hat gar nicht so viel in seinem Spiel umgestellt zu dem, wie er eigentlich schon immer spielt. Er kommt nur einfach besser zur Geltung. Er nimmt sich häufiger auch mal einen Abschluss. Und er funktioniert einfach mit Ache und Yokota wahnsinnig gut. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Aber irgendjemand hat das so beschrieben. Ich finde, das ist sehr treffend. Props an diese Person, unbekannterweise. Ich weiß nicht genau mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber ich stimme dem zu. Wir haben einfach vorne drin 3 total unterschiedliche Offensivspielertypen. Du hast sozusagen Ache, so ein bisschen so, ich nenne es mal der Athlet, ja, also der hat einen Körper, der hat Dynamik, der beschäftigt, der bindet, der geht immer wieder tief, der ist wahnsinnig abschlussstark, also so ein Athlet. Dann hast du Yokota, so ein bisschen der Künstler. Ja, so ein bisschen der Dribbler, derjenige, der ins 1 gegen 1 geht, der auch mal ins 1 gegen 2 geht, der einfach sich was zutraut. Wirklich jemand, der den Ball eng führt. Ja, eine sehr schöne Pinselführung, wenn man es künstlerisch ausdrückt. Und dann halt einfach Hanslik. Ja, ich ein bisschen metaphorisch hier, wir haben ein bisschen Anspruch. Hanslik, der so ein bisschen der Arbeiter ist, der sich einfach immer reinschmeißt, der immer ackert, der immer seine 12 Kilometer runterreißt. Und weil die so unterschiedlich sind, funktionieren die so gut zusammen. Und weil die so unterschiedlich sind, kommen die jeweiligen Stärken dieser Spieler gerade so gut zur Geltung. Jetzt wird dieses Trio da vorne auch zwangsläufig auseinandergerissen, weil Ache sich ja verletzt hat. Das müssen wir kompensieren. Aber ich fand halt auch, dass es in der zweiten Halbzeit, wie wir ja eben beschrieben haben, auch dann trotzdem geklappt hat. Also Hanslik, Kalocz und Yokota haben sich ja dann da durchkombiniert und ich weiß gar nicht, welche Rolle da Redondo gespielt hat, aber er hat ja dann sozusagen Ache kompensiert und die Rolle des Athleten übernommen, um es mal so zu sagen. Hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Hätte am Ende auch noch das 4-0 machen können. War auch gut drin, fand ich.
Glaubst du, er wird Ache dann die nächsten Spiele auch ersetzen? Weil Ache wird ja bis mindestens Jahresende ausfallen.
Ja, es könnte schon sein, dass Hanslik vielleicht auf die 9 rutscht, ein bisschen zentraler. Und Redondo so um ihn rum, könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht.
Ich glaube, Mause ist irgendwie nicht der Ersatz.
Nee, glaube ich auch nicht. Und sonst haben wir nicht viele Optionen im Kader.
Im Zweifel so kassiere ich.
Im Zweifel stellen wir einen Sirchu vor. Ja. Ja, wird spannend zu sehen. Also, wie gesagt, die Doppelsechs ist nicht mehr, also es fallen 2 Spieler aus unserer zentralen Achse weg fürs nächste Spiel. Mal gucken, wie es wird.
Machst du dir Sorgen?
Nö, eigentlich nicht. Also,
das ist krass, oder? Ich mir nämlich auch nicht.
Ich mache mir, also einfach auch, weil wir gesehen haben, dass es in der zweiten Halbzeit auch ohne Ache funktionieren kann, glaube ich. Das war auch gut, dass es das Team gesehen hat. Ja, also man hat, wie du gesagt hast, nach der Verletzung war schon so, oh shit, nicht schon wieder. Aber man hat sich berappelt und hat gesehen, es gibt auch so Optionen. Und ich glaube, dass Jokota da einen extremst großen Einfluss hat, der einfach die Spieler um sich rum besser macht. Seitdem der spielt, immer wenn er spielt, finde ich, also man merkt schon, dass der einen wahnsinnigen Impact hatte vorne. Ache erarbeitet sich immer noch seine Tore. Das wird er auch. Dafür ist er einfach qualitativ einfach zu gut. Aber Jokota bringt halt einfach nochmal was mit rein. Vielleicht auch was, ja, was wir durch den Abgang von Pucher erstaunlicherweise verloren haben, nämlich so dieses 1-gegen-1-Situationen, auch mal den Ball in den Raum, die Linie runter, dann doch nochmal zurück, einen guten Ball reinlegen, starken linken Fuß, halt von der anderen Seite invertiert. Aber ja, das war ein Element, das uns, das ist ja das, was ich immer gefeiert habe bei Pucher, was du immer nicht so geil fandest, weil du ja gesagt hast, der soll mal hinten seine Hausaufgaben machen. Und ich finde halt, das hat sich jetzt einfach seit dem Weggang von Pucher ist da so eine Lücke entstanden. Es gab niemanden mehr, der diese 1-gegen-1-Situation irgendwie ausgefüllt hat, gesucht hat. Und Jokota macht das jetzt. Auf der diametral gegenübergesetzten Platzseite, nämlich rechts vorne. Aber so ein Element hat im Spiel extremst gefehlt.
Hat uns auch in einer ganz anderen Qualität, als es Pucher gemacht hat.
Ja, aber Pucher hat es auch mit erstaunlicher Effizienz. Also er hatte auch einige Vorlagen und vor allem hat er immer wieder auch den vorletzten Ball gespielt. Und ohne Pucher hätten wir das ein oder andere Tor weniger geschossen. Wahrscheinlich auch kassiert, aber war zumindest ein belebendes Element mit Ball.
Ein Element des Chaos, haben wir ihn mal bezeichnet.
Richtig. Und Jokota ist halt weiter vorne. Da ist das Risiko geringer. Und deshalb macht es vielleicht noch mehr Bock, ihm zuzugucken. Und man muss auch mal sagen, er verliert kaum Bälle. Es ist irre. Der Mann macht eigentlich in jeder Aktion irgendwas Sinnvolles. Ja.
Der Mann ist quasi das, was Opoku auch sein könnte. Wenn er eine bessere Entscheidungsfindung hätte. Auch darüber haben wir schon ganz oft gesprochen.
Ja.
Ich freue mich auf seine Rückkehr. Er war jetzt wieder krank. Wenn wir den Opoku vom Saisonbeginn wiedersehen, zusammen mit Jokota und Hanslik, glaube ich, können wir auch die Ache über Verletzung überstehen.
Ja, das sehe ich auch so. Und es ist einfach super geil, sich eigentlich darüber Sorgen zu machen, wie man jetzt irgendwie kompensiert und ob das vielleicht funktioniert. Also ich finde, das sind viel bessere Diskussionen, wenn du jetzt mehrere Optionen hast. Ja, also zum Beispiel, was ist denn, wenn Ache wieder zurückkommt, Hanslik fit ist, Redondo wieder reinkommt in Form, Opoku vielleicht dann jetzt seine 2-3 Spiele kriegt und ganz gut abschneidet, Jokota seine Form hält hoch, dann haben wir ja plötzlich ein Luxusproblem in der Offensive. Das ist ja eine Diskussion, die ist ja toll. Die ist ja, da habe ich ja richtig, ist ja absolut privilegiert. Und dass man nicht drüber nachdenken muss, oh Gott, wie kriegen wir jetzt unser Spielsystem so stabilisiert, dass wir nicht nächstes Jahr wieder dritte Liga spielen. Weil, ja, die Liga ist eng. Es sind jetzt von Platz 2 bis Nürnberg, bis Platz 12 sind es 4 Punkte. Also da ist mit in 1-2 Spielen schnell was durchgewürfelt.
Aber wir sind kein Aufstiegskandidat.
Wie bitte?
Sind wir etwa kein Aufstiegskandidat, jetzt wo wir Dritter sind?
Aufstiegs- oder Abstiegs?
Willst du das damit sagen? Aufstiegskandidat. Du bist so schwieriges Umfeld.
Ich bin schwieriges Umfeld. Also wenn man die letzten 6 Spiele zur Grundlage nimmt, würde ich sagen, sind wir ein Aufstiegskandidat. Das Ding ist aber, es ist meiner Meinung nach viel zu früh und auch völlig unnötig, darüber nachzudenken, weil jetzt gilt es ja erstmal, diesen Trend zu bestätigen. Also es wird sicherlich auch irgendwann wieder eine Niederlage kommen. Wie geht dann das Team damit um? Oder mal ein Spiel unglücklich verloren oder unentschieden oder ja, vielleicht auch noch, vielleicht verletzt sich auch noch ein Spieler oder fällt aus. Also wie geht jetzt sozusagen die Mannschaft mit Rückschlägen um? Wie kommt sie in eine Kontinuität rein? Kann sie sich sogar noch spielerisch ein bisschen weiterentwickeln? Das werden wir alles sehen. Ich hoffe, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Ich sag mal, Mitte der Rückrunde dann vielleicht schon sicher raus sind und dann vielleicht gegen Ende der Rückrunde dann, wie damals auch in der ersten Saison unter Schuster, dann am Ende probieren, nochmal ein bisschen zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, spielerisch weiterzuentwickeln und es diesmal vielleicht nicht gnadenlos nicht zu schaffen, sondern vielleicht bleibt ja was hängen.
Ich sag dir jetzt mal eins und jetzt lassen wir diesen ganzen Fakten- und Datenquatsch jetzt einfach mal kurz links liegen. Danach darfst du weitermachen. Für mich ist im Moment das Schönste, dass am Wochenende das Derby gegen den KSC ansteht. Mhm. Und vor 4 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen, als der KSC noch als Mannschaft der Stunde ganz oben stand und wir gerade drin waren in unserer Serie mit 5 Spielen ohne Sieg, glaube ich, hatte ich wirklich Schiss vor diesem Derby, weil ich zurückdenken musste, wie wir letztes Jahr unter Funkel 4-0 auf dem Betzenberg untergegangen sind. Und das tat mir wirklich, wirklich im Herzen weh. Mhm. Und jetzt freue ich mich darauf, gegen den KSC am Samstag anzutreten, weil ich uns auf Augenhöhe sehe, weil ich glaube, dass wir ein rassiges Spiel sehen. Vielleicht verlieren wir es, vielleicht gewinnen wir es auch, aber wir werden nicht chancenlos sein, wie wir es letzte Saison waren. Mhm. Und das ist für mich aktuell alles geil, aber das ist das Wichtigste, dass der KSC uns nicht wieder so überfährt wie letzte Saison. Und jetzt können wir wieder faktisch werden und weniger aus dem Fanherz sprechen.
Ja, was heißt faktischer? Ich glaube, dass es auch schon nochmal psychologisch auch ein Faktor sein kann. Also wenn die Spieler, viele der Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen werden, waren letztes Jahr dabei bei der Pleite. Das heißt, da gibt es schon noch was gut zu machen. Und das kann man ja auch ummünzen. Und ich glaube, Markus Anfang ist von seinem Coaching her auch jemand, der das wahrscheinlich schon mit einbauen wird, dieses ihr habt da was gut zu machen und ich hoffe, dass es was auslösen wird. Ja, ich tippe ja nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so wie du gesagt hast, dass es ein ganz enges Höschen wird und im Endeffekt auch ein geiles Spiel werden könnte. Ja, ja. Stimmungsvoll zumindest. Ja. Ja, wir können noch mal ein bisschen was zu der langweiligen, schnöden Daten, Zahlen, Faktenlage oder willst du noch ein bisschen rührselig in Emotionen?
Nein. Ich freue mich auf Samstag. Lass uns einfach am Wochenende wieder aufnehmen und dann schauen wir mal, wie ich dann drauf bin.
Okay. Ja, also ich denke, wenn es ein gutes Derby wird, brauchen wir auch eine Folge nach dem Derby. Aber wir kündigen ja nichts an.
Nee.
Genau. Ja, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich noch irgendwie beobachtenswert und wichtig fand. Vielleicht könnte man sagen, so ein bisschen das Salz, nee, nicht das Salz in der Suppe, das Haar in der Suppe, die 2 Haare in der Suppe, 3 vielleicht, die man noch hervorkramen könnte.
Mit Redewendungen haben wir es irgendwie beide nicht so.
Nee, das sollte man, glaube ich, lassen. Ja, ich bin immer noch bei der Frage, Marlon Ritter, welche Rolle soll er einnehmen in dieser Mannschaft jetzt? Er verdreht schon die Augen.
Ich verdrehe die Augen.
Gut, wir stellen es hinten an. Ja, wir geben die Frage an die Community. Mein Podcast-Partner hat keine Lust, sich mit mir über Marlon Ritter zu unterhalten. Vielleicht habt ihr es. Schreibt mir doch mal, wen ihr rausnehmen würdet für Marlon Ritter oder welche Rolle Marlon Ritter zugeschrieben würde. Gehen wir nicht zu sehr ins Detail, denn das scheint dich zu langweilen. Dann, was ich noch sagen wollte, ist ein bisschen.
Es ist Rufmord in meinem eigenen Podcast. Wir haben aber letzte Folge und vorletzte Folge schon darüber gesprochen. Deswegen, ja, wir geben das an die Community. Ich poste das morgen oder so auf Instagram und dann schauen wir mal, ob was
kommt. Ja, genau. Gucken wir mal, ob wir ein Feedback kriegen. Was mir aufgefallen ist, ist ein bisschen, wir sind ein bisschen anfällig bei Standards. Also defensive Standards habe ich immer noch das Gefühl, ist noch nicht so gut. Ich glaube, wir haben auch schon 8 Tore nach Ecken bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Sind damit relativ weit vorne mit dabei. Was mir da auffällt, ist, dass wir häufig den Rückraum bei Eckbällen nicht so gut besetzen. Dass da häufig entweder darauf vertraut wird, dass vorm Tor zu viel los ist, als dass sich ein Distanzschuss lohnen würde. Es aber dennoch hin und wieder klappt. Ja, da tun sich mir teilweise unerklärliche Lücken auf. Ansonsten, wir haben ja viel auch letzte Saison in unserem Podcast auch immer viel taktisch über die Frage, wie verteidigen wir Eckbälle, Raumverteidigung oder Mannverteidigung. Ich finde das, was Markus Anfang grundsätzlich in der Box macht, ziemlich gut. Wir haben ja immer so 2 oder 3 Leute, die den Raum verteidigen am Fünfer und 3, die sozusagen dann noch mannbezogen mit einrücken in die Dynamik hinein. Und da können wir uns übrigens auch im nächsten Spiel gegen Karlsruhe drauf freuen. Da habe ich eine sehr geile Eckenvariante gesehen von Karlsruhe. Da war im Prinzip die Boxbesetzung so, dass sie alle am linken, also im Prinzip am Strafraumrand standen. Und erst als die Ecke ausgeführt wurde, liefen sie alle sozusagen vom rechten Strafraumrand in die Box rein und hatten dadurch eine unfassbare Dynamik in diesen Ball reinzugehen, weil sie einfach wirklich nicht die Box besetzt haben, sondern reingerannt sind zu fünf. Das war kein Spieler in der Box, als die Ecke ausgeführt wurde.
Das kenne ich doch. Das haben wir auch schon mal gespielt. Schon sehr lange her, unter Rekdal oder so, haben wir auch sowas gemacht, was nie funktioniert hat.
Kann ich mich nicht dran erinnern, aber das ist mir aufgefallen im KSC. Die haben das aber nicht immer gemacht, aber hin und wieder mal eingestreut. Und was mir auch auffällt, ist, wenn wir einen Freistoß bekommen, wir bekommen auch häufiger mal einen, so aus zentralen oder Halbpositionen, unsere letzte Kette steht immer sehr, sehr, sehr hoch. Und Kral hat hinten dran den Raum abzudecken, was hin und wieder zu echt brenzligen Situationen führt. Ich finde, da spekulieren wir auch sehr oft auf Abseits und es klappt auch häufig, aber es ist mit einem großen Risiko verbunden, meiner Meinung nach. Das ist mir aufgefallen. Da finde ich uns noch nicht so stabil. Was ich aber auch recherchiert habe, wo wir viel mehr Stabilität haben, ist, wir brechen einfach nicht mehr so ein zur zweiten Halbzeit. Ende letzter Saison war ja die zweite Halbzeit einfach das Thema. Wir haben ja überhaupt nicht mehr funktioniert ab der 60. Minute. Und die Zahlen der letzten Saison sprechen da auch dafür. Wir haben letzte Saison 64 Gegentore gekriegt und davon 44, also knapp 70% in der zweiten Halbzeit. In dieser Saison haben wir 20 Gegentore gekriegt und davon 12, also 60% in der zweiten Halbzeit. Das heißt 10% weniger. Wir kriegen nicht mehr so, oder ja, was haben wir so das Einbrechen genannt? Wir brechen nicht mehr so leistungsmäßig ein. Sieht man übrigens auch in den Laufdaten. Die letzten 6 Spiele. Ja. Alle über 110 Kilometer, gegen Düsseldorf sogar über 120 Kilometer gelaufen. Auch das wurde ja oft bemängelt. Und ich finde, das ist auch einfach ein sichtbarer Zusammenhang. Da kann mir keiner kommen. Ja, also Ergebnisse und Punkte haben auch oft im Fußball damit zu tun, wie viel man läuft. Und das sieht man einfach, dass das läuft. Wir haben
diese elende Fitnessdiskussion jetzt auch endlich vom Hals. Mhm. Die war nämlich wirklich Quatsch.
Ja, es war so eine gefühlte Fitnessgeschichte, aber wahrscheinlich war es viel mehr Kopf.
Ja.
Diese Angst auch.
Glaube ich nämlich auch.
Ja. Ja. Diese Angst davor, dass es gleich passiert. Und
das Problem letzte Saison war ja nicht unbedingt die komplette zweite Halbzeit. Das Problem waren ja immer so von der 50. bis zur 70. ungefähr, wo wir komplett alles verpennt haben und niemand weiß warum.
Ja.
Und danach ging es ja dann meistens auch wieder.
Ja. Und in den letzten 5 Spielen haben wir auch nur 3 Tore in der zweiten Halbzeit bekommen und 4 in der ersten, also sogar weniger in der zweiten Halbzeit. Und wir hatten auch in der ersten Halbzeit, also ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Spiel war, wo wir wirklich mal so eine 20 Minuten richtig schlechte Phase hatten. Auch gegen Braunschweig, das war dieser Elfmeter, dieser seltsame, und ja, das war jetzt nicht irgendwie, hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt komplett kippt, das Spiel. Da war schon noch mehr Stabilität drin. Ja.
Ja, es war so sehr viel Zufriedenheit gegen Braunschweig zu merken.
Ja.
Aber ja, das ist so richtig. Gegen Hannover war man echt nicht so gut, gell?
Gegen Hannover, ja. Ja. Ja, es gab auch in dieser Saison.
Elversberg war auch sehr, sehr einschläfernd.
Ja, es gab auch in dieser Saison Halbzeiten oder Phasen in Halbzeiten, wo wir nicht gut waren. Aber nicht, wo dieses komplette, die Mannschaft bricht komplett auseinander, Gefühl entstanden ist. Und wir sind auch übrigens, was ich auch noch rausgearbeitet habe, wir sind auch tatsächlich in den letzten 5 Spielen kontinuierlich gefährlich. Also wir schießen sowohl in der ersten Halbzeit, also in der ersten bis 45. Minute haben wir 7 Tore erzielt und in der 45. bis 90. 8. 15 Tore, 7 in der ersten, 8 in der zweiten. Das heißt, wir können zu jeder Spielphase, in jeder Situation gefährlich werden. Ich finde, das ist auch ein Ausdruck dessen, was unser Spielsystem ausmacht. Wir sind in der Lage, uns den verschiedenen Spielsituationen, auch dem Gegner gewissermaßen, in den verschiedenen Spielsituationen anzupassen und daraus opportunistisch Nutzen zu schlagen. Und das musst du auch trainieren. Und zwar zu jeder Zeit. Also wenn der Gegner Schwäche zulässt, wir können sie zu jeder Zeit, können wir sie bestrafen, sozusagen. Finde ich ziemlich auffällig. Das deutet für mich auf eine große Konstanz hin in der Mannschaft. Ja.
Ja. Bist du durch?
Ich bin durch.
Du guckst dann immer so zufrieden, als würde gleich noch was kommen.
Ich habe noch ganz viel.
Das machen wir vielleicht in einer Sondersendung, die du dann alleine machen darfst.
Ja, ich mache dann noch einen kleinen Monolog, den hänge ich dran. Ja. Nee, also ich finde, was mich neben der Spielart und der Weiterentwicklung, die man erkennt, begeistert, ist die Tatsache, dass ich zum ersten Mal seit langem das Gefühl habe, und es soll jetzt keine Euphoriewelle sein hier, aber dass sich Spieler bei uns weiterentwickeln, dass sie besser werden. Jetzt auch in diesen letzten 6 Spielen. Ich habe mal für mich daraus, ich bin mal hingegangen und habe mal die Mannschaft in Gewinner und Verlierer aufgeteilt. Ich würde aber beides gerne in Anführungszeichen setzen.
Sehr große Anführungszeichen.
Ja, aber halt einfach, wer ist sozusagen, welche Spieler haben sich in dieser jetzigen Saisonphase einfach hervorgetan und welche mussten dann auch vielleicht hier und da einfach zurücktreten oder ihren Platz freimachen? Möchtest du meine Einschätzung dazu mal hören?
Darf ich die? Nee, komm, ich möchte nicht raten. Ich möchte vielleicht aber vorher sagen, wessen Einschätzung mich am meisten interessiert.
Okay.
Nämlich die von Frank Ronstadt. Und jetzt schieß los.
Ja, tatsächlich. Auf Ronstadt würde ich in meinem zweiten Teil auch nochmal gesondert kommen.
Oh Gott, aber wie lange geht das noch?
Es ist alles relativ schnell. Das sind ja nur Meinungsbilder, die ich jetzt einfach mal rausblase. Ne? Das ist ja einfach nur mal erstmal eine Meinung. Also, meiner Meinung nach sind die Gewinner der jetzigen Phase Luka Ziyech, Afis Arimu, Philipp Kalotsch, Daisuke Yokota, Kleinhansel, Hanslik und ich habe auch Frank Ronstadt aufgeschrieben.
Warum?
Weil er spielt, weil er sich in den Spielen kontinuierlich verbessert, weil er sich mehr zutraut. Es gelingt ihm nicht alles, aber das trifft auf fast alle Spieler zu, außer Yokota, dem fast alles gelingt. Ich finde, er beißt sich rein. Ich finde, seine Formkurve zeigt nach oben. Er war in den ersten Spielen, in denen er gekommen ist, in denen er zwangsläufig spielen musste, war er schwächer, als er jetzt ist. Und Jamra sehe ich jetzt keinen Grund, ihn nicht einzuwechseln. Ich glaube, weiß nicht, war der verletzt, ist der krank, man weiß es nicht. Aber offensichtlich.
Er war verletzt und wird jetzt wieder rangeführt.
Ah, okay.
Also ehrlich gesagt, so wie ich, Ronstadt ist, ich würde sagen, mehr oder weniger solide. Ich habe da auch gegen Schalke, also letzte Woche fand ich ihn wirklich nicht gut gegen Braunschweig und gegen Schalke war er verbessert, aber es gab diese eine Szene, die mich echt schier wahnsinnig gemacht hat. Ich gucke mal, ob ich sie finde. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Es gab jedenfalls eine eigentlich relativ harmlose Flanke von unserer linken Seite von Schalke, die fliegt durch den kompletten Strafraum und Ronstadt köpft sie in die Mitte. Da köpft eine Flanke in unsere Zentrale. Und das sind so Dinge, so da kannst du vorher und hinterher spielen, wie du willst. Da gewinnst du mit bei mir nichts. Also nee. Okay, alles okay. Okaye Leistung, aber das wäre für mich so der erste Wackelkandidat.
Also ich finde, er hat seine Leistung gesteigert, seine persönliche Leistung. Er spielt. Das zeigt, dass er einfach, wie gesagt, es soll gar nicht wertend sein. Es gibt ja auch Gründe, warum Leute nicht spielen, die außerhalb von Leistung liegen. Aber es ist einfach, in den letzten Spielen ist Frank Ronstadt in der Startelf gewesen. Er hat gespielt und wir haben gewonnen. Wir punkten. Von daher, er gehört zu den Gewinnern.
Okay.
Dann Verlierer. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, das hat jetzt nichts mit Verletzungen oder sonst was zu tun. Aber die Menschen, die Spieler, wo ich jetzt sagen würde, die sind jetzt eher diejenigen, die jetzt nicht davon profitiert haben, dass die Mannschaft sich so zusammengespielt hat, wie sie es jetzt hat. Zimmer, Ritter, Clement, Raschel, Heuer, Opoku, Tetschi, Mause, Robinson, Jamra, Weckesser.
Also die halbe Mannschaft ist ein Verlierer.
Verlierer, in Anführungszeichen. Aber das waren tatsächlich Spieler, die zu Saisonbeginn noch eine deutlich größere Rolle gespielt haben und jetzt eher Optionen von der Bank sind, aus unterschiedlichen Gründen, teilweise verletzt, müssen wieder rangeführt werden an die Leistung, aber die in dieser, ich nenne es jetzt mal, erfolgreichen Phase zumindest, jetzt nicht unbedingt stilprägend für die Mannschaft gewesen sind. Klar, die wurden eingewechselt, haben ihre Sache auch nicht schlecht gemacht. Raschel, Ritter, auch Opoku hat hier und da einen guten Ansatz gezeigt. Mause noch nicht so richtig. Meiner Meinung nach Jamra, ja, Weckesser auch. Aber ja, sie sind jetzt nicht Teil dieser sich jetzt gefundenen Mannschaft, die so erfolgreich jetzt Punkte eingefahren hat.
Aber viele davon sind ja ohnehin Ergänzungsspieler. Mhm. Und die zwei Härtefälle, die wir haben, haben wir ja vorhin auch schon angedeutet. Und das ist ja geil, dass wir die haben. Das sind nämlich Ritter und Heuer. Mhm. So, ne? Und jetzt natürlich auch die Offensive. Wir haben sie gerade besprochen. Aber du hast es gerade gesagt. Es ist doch geil, dass wir uns die Frage stellen, wie kannst du einen Spieler wie Marlon Ritter einbinden?
Ja.
Wie kriegst du einen Spieler wie Jannis Heuer, der wirklich nicht so schlecht gespielt hat?
Ja.
Am Anfang der Saison. Wie kriegst du den wieder in die Mannschaft?
Klar.
Das ist doch super.
Das ist fantastisch.
Fragen, die will man sich doch stellen.
Ja, genau. Wie gesagt, es soll auch gar nicht irgendwie bös rüberkommen oder so. Ist ja eine tolle Luxusdiskussion, dass wir uns jetzt darüber die Gedanken machen können, wer jetzt nächste Woche Filip Kalocs ersetzen wird auf der 8 oder auf der 10 oder dann doch eher als Doppel-6. Man weiß es nicht, ja, und das sind doch tolle Sachen, da kann man jetzt ein bisschen drüber spekulieren, ist doch viel besser als die blanke Panik beim Blick auf die Tabelle und die Frage, machen wir einen Laden zu, ja oder nein. Ich habe noch was ich gerne machen wollen würde, einen kleinen Kadercheck. Hast du Bock auf einen kleinen Kadercheck?
Ich krieg langsam die blanke Panik, wenn ich auf die Länge dieses Podcasts gucke.
Jetzt sind wir bei einer Stunde.
Nee, die zweite Aufnahme ist eine Stunde. Du hast ja zwischendrin, mussten wir ja stoppen.
Nee, oder?
Komm, mach weiter.
Okay.
Wir wollen sich rauszögern.
Oh je. Okay. Kadercheck. Und zwar, ich habe mich auch gefragt, warum läuft's gerade so gut? Ja, eine Mannschaft, wie funktioniert, oder sagen wir es mal so, schauen wir auf die Trainer, die aktuell so ein bisschen erfolgreich sind und wie sie ihre Mannschaft strukturieren und was sie über Spieler gesagt haben und die Zusammenstellung eines Teams. Was brauchst du für Charaktere? Und da gibt es ja die Julian Nagelsmann-Einteilung. Es gibt drei Arten von Spieler, nämlich Mentalitätsspieler, Teamplayer und Individualisten. Das sind sozusagen die drei Kriterien, nach denen er eine Mannschaft aufstellt. Und je nach Gegner wählt er dann die entsprechenden Spieler aus, die es braucht, um diesen Gegner zu bespielen. Ich habe mir jetzt einfach mal unsere Startelf der letzten drei Spiele angeguckt und habe mal versucht, die diesen drei Kategorien zuzuordnen. Würde ich einfach ganz gerne mal machen und würde mal gerne deine Meinung dazu wissen. Und auch danach die Frage vielleicht, welcher Spielertyp fehlt uns denn noch? Ja, oder wo haben wir denn die größte Lücke?
Ich hätte dazu auch eine sehr spannende Nachfrage jetzt schon, aber schieß mal los.
Okay, ich habe auch so ein bisschen Übergangsspieler gemacht, die so zwischen zwei Spielertypen sind. Also bei den Mentalitätsspielern habe ich Tomiak, Kalocs und Kral. Bei Kalocs und Kral führt aber auch noch ein Pfeil zum Teamplayer. Bei den Teamplayern habe ich Hanslik, Elvedi, Kleinhansel, Aremu und Sirch. Und bei den Individualisten habe ich Jokota und Ache. Wobei Ache wieder einen Pfeil zurück hat zum Teamplayer. Den einzigen Spieler, den ich nicht zuordnen konnte, und da schließt sich der Kreis dieses kleinen Exkurses, ist Frank Ronstadt. Ist er ein Mentalitätsspieler? Ist er ein Teamplayer? Ist er ein Individualist? I don't know.
Ist Aremu nicht auch ein Mentalitätsspieler?
Ja, habe ich auch den Pfeil Richtung Mentalitätsspieler, auch bei Sirch übrigens. Und bei Kleinhansel habe ich noch einen kleinen Pfeil in Richtung Individualist. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ist, was uns noch ein bisschen fehlt. Wir haben ein bisschen zu viele Teamplayer und noch ein paar zu wenig Mentalitätsspieler und Individualisten.
Weiß ich gar nicht. Wie ist denn so die perfekte Mischung laut Bundestrainer?
Das weiß ich nicht. Das kommt, wie gesagt, immer auf den Gegner an. Aber ich glaube, momentan ist das Verhältnis so 3-5-2. Wäre jetzt so die Verteilung. Mentalitätsspieler, Teamplayer, Individualisten. Vielleicht ein bisschen weniger Teamplayer und dafür ein bisschen Individualismus mehr. Vielleicht noch jemand zentralen, individualistisch.
Klingt für mich eigentlich nach einer gesunden Mischung, wobei ich nicht sicher bin, ob ich Ache als Individualist bezeichnen würde. Das ist auch nicht trennscharf. Was ist denn die Definition von Individualist?
Ja, das ist schwierig, aber jetzt wollen wir es nicht zu soziologisch angehen. Und hier mit Definitionen um die Ecke kommen und irgendwelche Begriffe aufstellen. Nein, ich habe auch bei Ache auch in Richtung Teamplayer. Für mich ist es halt einfach Spieler, die durch ihre individuelle Klasse ein Spiel besser machen. Und das ist sozusagen für mich Ache und Jokota mit ihren jeweiligen Fähigkeiten.
Jokota im Dribbling. Was ich viel spannender fände, ist, wie würdest du die Spieler denn auf der Kunstschen Farbskala einsortieren?
Auf der Kunstschen Farbskala?
Erinnerst du dich nicht mehr?
Nein.
Das hat Stefan Kunz sogar mal erzählt in den Zeiten, als unser Kunst noch ganz gut lief, hat er doch irgendwas von einer von der Farbskala erzählt, dass man da alle Farben abdecken muss und so in der Mannschaft.
Aha, hat das was mit Feng Shui zu tun,
so,
oder?
Ja, so Komplementärfarben und so, weißt du?
Ah, ja. Okay. Keine Ahnung. Also
fänd ich viel spannender. Wer ist denn jetzt blau?
Und was bedeutet blau?
Und Steel Blue. Ja.
Nee, also ich finde halt, ja, wir haben eine gute Mischung, glaube ich, und eine gute Mannschaft gefunden. Und das ist schön zu sehen. Das freut mich. Und dafür, dass wir eigentlich nicht viel zu kritisieren haben, muss man sagen, ist dieser Podcast auch schon relativ lang. Normalerweise redet man ja nicht viel über die Dinge, wenn sie ganz gut laufen. Die Frage ist, wie läuft's weiter? Wollen wir in die Tipps gehen oder wollen wir einfach nur einen kleinen Ausblick machen oder wollen wir es einfach auf uns zukommen lassen? Was tippst du denn fürs Derby?
Wir haben jetzt ungefähr etwas mehr, glaube ich, inzwischen ein Jahr zusammen, wir zwei.
Ja.
Und wir haben es in diesem Jahr, wo wir echt viel zu wenige Podcasts aufgenommen haben, eigentlich, wenn man ehrlich ist, vermieden zu tippen.
Ja.
Und ich würde jetzt nicht vor dem Derby gegen Karlsruhe damit anfangen wollen, aber wir gewinnen das Ding auf jeden Fall. aber das mal nebenbei.
Okay. Also, ja, ich kann mir auch vorstellen, also Restprogramm ist Karlsruhe, Darmstadt, Köln. Das ist natürlich knackig. Darmstadt ist in einer guten Phase. Köln berappelt sich auch so langsam, arbeitet sich punktemäßig auch nach oben.
Ja, das denken die aber auch über uns.
Klar. Klar.
Nicht nur wir denken, boah, da kommt Brocken, die denken auch, oh shit, da kommt ein ordentlicher Brocken.
Sicher, sicher.
Weil wir haben es ja heute, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Es ist nicht einfach, gegen uns zu gewinnen. Ganz egal, ob du mit Bundesligaspielern gespickt bist, wie der erste FC Köln, oder ob du auf dem aufsteigenden Ast bist, wie Darmstadt.
Ja. Ja. Ja, und dennoch müssen wir jetzt einfach weiter gucken, dass die Mannschaft das, was sie jetzt gezeigt hat, kontinuierlich weitermacht und, wie gesagt, sich auch von etwaigen Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lässt. Aber dafür, glaube ich, ist sie auch einfach zu stabil. Aktuell.
Stabil warst auch du heute wieder, lieber Sebastian.
Oh, ganz trockenen Mund, du.
Und damit, ja, ich trinke Schorle.
Ja, Prost.
Und damit machen wir jetzt Schluss, sagen wir alle hopp.
Was?
Deckel
ist das neu? Deckel drauf. Okay. Jetzt bin ich der Podcast-Autist.
Vielen Dank für die Aufnahme. Vielen Dank euch hier draußen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Abonniert uns, wenn ihr wissen wollt, wann. Wir geben wie immer keine Vorausschau, aber hoffentlich schon nach dem kommenden Derby. Mal schauen.
Bis dahin alles Gute. Das war eine sehr, sehr schnelle, schöne und knackige Abmoderation.
Ja, ich bin's auch durch.
Okay.
Es ist 22.08 Uhr.
Ja, es reicht. Mach mal zu, wiedersehen. Den Laden.
Wiedersehen, ciao.
Macht's gut, ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht's nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.